Grüß euch und herzlich willkommen bei Schiff Captain Mannschaft, dem deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und das ist mein Podcast für Fahrtensegler mit einer Menge Infos rund um Segeln und die Seefahrt. Zu Beginn etwas Werbung für meinen Nord-Ägäis-Tern. Der Tern hat den Namen Expedition Nord-Ägäis und der Tern heißt deshalb so, weil wir hier eben eine Fahrt in die Nord-Ägäis unternehmen, dorthin, wo sich normalerweise eher kaum Yachten hin verirren. Das heißt ganz konkret also in den Nordosten der Ägäis, das heißt in Richtung östliche Sporaden. Es haben leider zwei Personen aus persönlichen Gründen absagen müssen, das heißt, es sind also jetzt wieder Plätze frei. Der Tern ist ein zweiwöchiger Tern, weil sich es anders zeitlich gar nicht ausgeht, in den Weiten der Ägäis. Der Tern findet von 27. Juli bis 10. August statt und wie schon gesagt, es sind eben noch zwei Plätze auf jeden Fall frei. Also meldet euch bei mir, es ist auf jeden Fall ein spannender Segeltörn, also kein Urlaubstörn oder Baden oder sonst irgendetwas. Also es wird natürlich vorkommen, aber im Wesentlichen steht das Segeln und die Expedition im Vordergrund. Das heißt, wir versuchen also hier unter Anführungszeichen entfernte Ziele anzusteuern. Ich kenne da ein paar Inseln, wo normalerweise eben kaum niemand hinkommt und das werden wir mit unserer Yacht erreichen. Wir haben eine Cycle jetzt 43 und mit dabei habe ich ein Sturmsegel, was man unter Umständen brauchen kann in der Ägäis und auch einen Genacker, falls es dann doch einmal keinen Wind gibt, was zwar eher unwahrscheinlich ist, aber man kann nie wissen, gerade im nördlichen Bereich wird der Wind dann schwächer, also wenn man Richtung griechisches Festland kommt oder der Maikos Kolpos, also das ist da Richtung Thessaloniki, ist doch jetzt eher eine nicht so windreiche Gegend, aber die restliche Nord-Ägäis ist also bekanntlicherweise sehr windig. Das heißt also Windstärken von 5, 6, 7, 8 Beaufort sind also dort keine Seltenheit. Also meldet euch bei mir, eine genaue Beschreibung dieser Expedition Nord-Ägäis findet ihr auf meiner Homepage unter www.freeskippers.at. Da gibt es einen Artikel, der heißt eben Expedition Nord-Ägäis. Und da ist genau beschrieben, worum es in diesem Segeltörn geht. Kreuzfahrtschiffe sind ja immer wieder Anlass für Diskussion. Da hat jetzt gestern jemand auf Facebook ein Bild gepostet, also sozusagen eine Karikatur gepostet, wo man ein riesiges Kreuzfahrtschiff sieht und jemand sagt, für mich bitte ohne Strohhalm. Und die Grafik trägt den Untertitel Kreuzfahrttouristen werden immer umweltbewusster. Ja, ich persönlich bin kein besonderer Freund von derartigen Kreuzfahrten, wo hier mehrere tausend Menschen durch die Weltgeschichte gekarrt werden. Meiner Meinung nach hat das eben nicht besonders viel mehr mit Tourismus zu tun, sondern eben eher damit, dass massenhaft Touristen irgendwo irgendwelche Orte heimsuchen und wie die Heuschrecken sozusagen. Das hat mittlerweile auch dazu geführt, dass eben das Überhandnehmen von derartigen Kreuzfahrten hat mittlerweile auch dazu geführt, dass die Länder bzw. Orte teilweise auch schon reagiert haben. Das bedeutet ganz konkret, ich habe hier ein bisschen recherchiert, hat Norwegen damit reagiert, dass unter Anführungszeichen schmutzige Schiffe nicht mehr in die Fjorde, in die norwegischen Fjorde einfahren dürfen, also derartige Kreuzfahrtschiffe, davon ist die Rede, und zwar je nach Antrieb, das heißt ganz konkret, muss da eben eine gewisse Abgasnorm, sage ich mal, erfüllt werden, sprich Schiffe, die mit Schweröl fahren dürfen, jetzt nicht mehr seit letztem Jahr eben in norwegische Fjorde einfahren. Dann, es gibt da einen Artikel dazu, beziehungsweise man kann im Google einfach suchen, da findet man das dann natürlich. Ich werde aber die Artikel, beziehungsweise die Links natürlich in den Shownotes, wie gehabt, immer veröffentlichen. Dann hat die Stadt Dubrovnik reagiert, und zwar dürfen da nur noch maximal zwei Schiffe gleichzeitig anlegen, da eben die Menschenmassen, die sich dann in den beschaulichen Ort wälzen. Dubrovnik ist ja nicht gerade groß. Ich meine, es ist schon eine Stadt, aber jetzt keine Weltmetropole mit ein paar Millionen Einwohnern, sondern doch eher ein kleines Nest. Und wenn sich hier dann Tausende von Touristen plötzlich über die Stadt wälzen, dann ist das eben einfach zu viel, weil es ist nicht mehr bewältigbar. Man muss natürlich auch den Müll bedenken, den die Leute hinterlassen. Also auf einem so einem Schiff sind durchaus 2.000 oder 3.000 Passagiere drauf. Wenn man sich jetzt vorstellt, das sind 3 solche Schiffe, dann sind das also ein paar tausend Leute. Sagen wir mal, es sind 6.000 Menschen und jeder bringt nur eine Cola-Flasche mit, dann sind das anschließend 6.000 Cola-Plastikflaschen, die halt von irgendjemandem auch entsorgt werden müssen, also von der Müllabfuhr zum Beispiel oder wie dem auch sei, von irgendjemandem. Also das ist sozusagen nicht handelbare Masse, abgesehen davon, dass wenn man von See kommt, man sieht das, wie diese Kreuzfahrtschiffe dort liegen, also oder hat das gesehen letztes Jahr noch, dann kann man eigentlich von der ganzen Stadt nichts mehr sehen, weil eben das sozusagen verparkt ist. Im Speziellen in was Dubrovnik betrifft, ich habe da natürlich auch einen Link, wo man das nachlesen kann, ist also jetzt nicht so, dass da natürlich jetzt nur die Kreuzfahrtschiffe unter Anführungszeichen schuld sind, aber die tragen natürlich gewaltig dazu bei, da eben die Menschenmasse, die hier transportiert wird, doch gewaltig ist. Es ist aber durchaus schon so, dass auch, steht in diesem Artikel drinnen, an Land, also hier hunderte Reisebusse kreisen und verzweifelt nach Parkplätzen suchen, die eben auch Touristen ankarren, in Massen natürlich. Ja. Aber ein Reisebus ist halt doch nichts im Vergleich zu so einem riesigen Kreuzfahrtschiff. Aktuell ist auch in Venedig natürlich die Diskussion entbrannt, nachdem hier vor kurzem eine Kollision stattgefunden hat zwischen einem Kreuzfahrtschiff und so einem Touristen, also so einem Transportschiff, Touristentransportschiff oder wie man sagt. Und bei dieser Kollision ist halt die Diskussion jetzt wieder auferstanden, was jetzt eben die Kreuzfahrtschiffe in Venedig betrifft, wo natürlich dasselbe Problem herrscht. Also auch Venedig ist ja natürlich nicht riesig, sondern verhältnismäßig auch eine kleine Stadt. Und Kreuzfahrtschiffe bringen halt auch hier natürlich gewaltige Massen. Wobei ich persönlich sagen muss, ich war einmal in meinem Leben in Venedig, um mir die Stadt anzuschauen. Das ist allerdings ungefähr 20 Jahre her. Und das war im Karneval. Und ich habe das damals, da gab es noch keine Kreuzfahrtschiffe, zumindest nicht in dieser Menge. Natürlich gab es Kreuzfahrtschiffe, aber jetzt natürlich nicht in dieser Menge, wie die derzeit aktuell unterwegs sind. Und auf jeden Fall, wir sind damals mit dem Reisebus angereist, wie viele andere natürlich auch. Und das ist 20 Jahre her und ich habe das von damals schon eigentlich als ein verheerendes Erlebnis in Erinnerung. Es war eine Massenansammlung von Menschen, wie ich sie kaum jemals in meinem Leben vorher und nachher wieder erlebt habe. Und es war eigentlich ein fürchterliches Erlebnis. Also es muss heute zutage, also jetzt 20 Jahre später, denke ich, noch viel schlimmer sein eigentlich. Das hat eigentlich nichts mehr, meiner Meinung nach natürlich, mit Vergnügen und Tourismus und Stadt anschauen zu tun. Ich habe das eben so schlimm in Erinnerung, dass ich nachher, ich war nie wieder in Venedig, weil das eben so ein verheerender Massentourismus war. Ja, was man natürlich nicht weiß, sind, wo gibt es noch überall Probleme. Also Kreuzfahrtschiffe fahren ja nicht nur in die europäischen Städte, sondern fahren in der ganzen Welt spazieren. Also so zum Beispiel auch in die Arktis und in die Antarktis, wo ich aus Berichten von Bekannten persönlich weiß, die also dort mit ihren Segeljachten waren, dass diese Schiffe dort herumschwirren und ebenfalls natürlich, dass dann im ersten Moment ein durchaus unerwartender bzw. erschreckender Eindruck ist, wenn man in Svalbard in einen Fjord einfährt und man denkt, man ist der Einzige und drinnen lauert ein riesiges Kreuzfahrtschiff. Ja, wer weiß, was die dort hinterlassen. Ja. Nun gut, man wird sehen, wie das weitergeht mit dieser Form des Massentourismus. Im heutigen Podcast habe ich das Thema Biskaya aufgegriffen und zwar Auslöser dafür war ein Artikel bzw. ein Seeunglück, bei dem 3 Seenotretter eben ums Leben gekommen sind. Das war am 7. Juni, also genau vor einer Woche. Bei mir ist jetzt der 14. Juni und es ist ganz konkret 7.26 Uhr UTC bei mir. Und also am 7. Juni habe ich hier diesen Artikel vor mir: Unglück in der Biskaya, drei Seenotretter sterben im Sturm. Es ist also hier sozusagen ein Schiff eben in Seenot geraten und die Seenotretter sind mit ihrem Motorschiff losgefahren, eben um hier einen Rettungseinsatz zu machen. Ich kann hier so lesen, Windgeschwindigkeiten bis 130 km/h steht da, also das sind ca. 60 Knoten Wind. Und das Schiff ist eben gekentert. Ursache für die Kenterung wird vermutlich sein, das steht in diesem Artikel hier nicht herinnen, aber es ist anzunehmen, dass eine brechende Welle die Ursache für die Kenterung war, was normalerweise immer der die Ursache für eine Kenterung ist, also dass eine Welle bricht und dann eben durch die Naturgewalten, also durch die Kräfte, die hier wirken, eben die Schiffe kentern. Und eben drei Seenotretter sind hier ums Leben gekommen und das habe ich mir jetzt da zum Anlass genommen und etwas recherchiert, um herauszufinden, warum ist die Biskaya eigentlich so gefürchtet? Was sind die Ursachen davon und ist da was dran oder ist es eigentlich nur ein Zufall jetzt? Und das möchte ich jetzt in diesem Podcast eben analysieren. Da schauen wir uns zuerst einmal an, ja, wo ist denn die Biskaya überhaupt? Die Biskaya ist die große Bucht zwischen Spanien und Frankreich an der Atlantikküste. Und wenn man eben von, sage ich mal, Frankreich oder von England nach Spanien möchte oder umgekehrt, das könnte jetzt zum Beispiel sein, weil man eben seine Yacht aus dem Mittelmeer in den Nordatlantik nach Deutschland, England oder so weiter überstellen möchte oder umgekehrt. Oder weil man eben aus dem Norden kommt, ich sage mal aus Deutschland, Holland, Skandinavien oder so. Oder eben in den Süden möchte, ins Mittelmeer oder nach aus Richtung Kanarische Inseln, Kap Verden, wohin auch immer. Dann kommt man immer in die Situation, dass man die Biskaya queren muss. Und wie schon gesagt, die Biskaya ist eben die große Bucht zwischen Frankreich und Spanien an der Atlantikküste. Sie beginnt im Nordwesten Frankreichs und zwar in der sogenannten Bretagne. Es ist da oben sozusagen das Horn links oben, also im Nordwesten von Frankreich ist eben die Provinz Bretagne, wo dort auch die Stadt Brest liegt. Und etwas westlich vorgelagert gibt es hier die kleine Insel Île-d'Ouessant. Auf Englisch ist das Ashend, heißt die Insel, also eine französische Insel, die ist dort vorgelagert. Und von dort kann man nun quer hinüberfahren Richtung Spanien. Am Spanien hat man ebenfalls am nordwestlichen Ende sozusagen ein Kap und das ist das Cabo Finisterre oder Cap Finisterre, das eben sozusagen am linksoberen Ende von Spanien, also im Nordwesten von Spanien, liegt. Und diese Distanz zwischen eben der Île-d'Ouessant und dem Cap Finisterre sind ca. 380 Seemeilen, also Luftlinie jetzt gerechnet. Das heißt, wenn man das mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 5 Knoten berechnet, so wie ich normalerweise meine Berechnungen immer anstelle, also Luftlinie herausmessen und dann mit 5 Knoten rechne, kommt man hier auf exakt 3,2 Tage Fahrzeit. Also das heißt, man wird also für diese Passage circa 3 bis 4 Tage dauern, wenn man sie also genauso fahrt, wie ich sie da jetzt eben beschrieben habe. Also nur mal so zur Orientierung. Subjektiv, glaube ich, teilt jeder die Meinung, dass also die Biskaya sozusagen gefürchtet ist. Und da ist sozusagen die Frage, naja, wo ist das eigentlich her? Warum ist die Biskaya so gefürchtet? Da habe ich jetzt nun etwas gelesen und zwar unter anderem habe ich ausgegraben die Sailing Directions von der National Geospatial Intelligence Agency. Das ist also in einfachen Worten übersetzt das Kartenamt oder das Amt für Kartografie der USA. Und diese Beschreibung ist also ein Hafenhandbuch der Küste. Es ist in diesem Punkt so, dass uns die Amerikaner hier doch in Europa einen deutlichen Schritt voraus sind. Es ist so, dass also Informationen, die von öffentlichem Interesse sind, beziehungsweise öffentlich finanziert worden sind, eben auch öffentlich darzustellen sind, beziehungsweise zur Verfügung zu stellen sind. Man kann also das alles downloaden und das kann ich nur jedem wärmstens empfehlen. Das sind also Hafenhandbücher und alles Mögliche. Ich habe da noch ein paar andere Dinge, auf die ich dann verweisen werde, die man sich hier einfach downloaden kann und durchlesen kann. Das ist eine sehr ausführliche, detaillierte Beschreibung eben von Küstenabschnitten, Häfen und so weiter auf der ganzen Welt. Und noch vieles mehr kann ich also nur wärmstens empfehlen. Den Link gibt es natürlich dann in den Shownotes, ist ganz klar. Ich sage es hier trotzdem ganz kurz, und zwar, das ist msi.mnga.mil. Da geht man dann links oben auf Publications und dann auf Sailing Directions en Route. Und dort kann man sich dann verschiedene Bereiche sozusagen eben downloaden, und da gibt es die Publikation Nummer 143, das ist die, die eben hier den Atlantikteil, den das Ganze betrifft, sozusagen beinhaltet, und in dieser Publikation 143 ist in der Sektion 1, Sektor 1 ist also Frankreich, die Biscaya, Île-d'Ouessant und so weiter eben drinnen. Und da gibt es einen Abschnitt, der heißt Winds and Weather. Also wie gesagt, diese Publikation, ich kann es nur sagen, lest euch das durch. Das ist ein sehr ausführliches Hafenhandbuch. Gibt es für alle Seegebiete. Da steht wirklich alles drinnen, von Funkkanälen, von militärischen Übungen, von Untiefen, von magnetischen Anomalien und so weiter. Also das ist bestimmt so die ausführlichste Literatur in dem Punkt, die ich kenne. Ist natürlich geschrieben jetzt nicht für den Segler, sondern für die Großschifffahrt, also es ist sehr ausführlich beschrieben und sehr viel Detailinformationen, so wie man es in keinem Handbuch der, sage ich mal, Yachtbibliothek findet, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall in diesem Sektor 1, Friends Bay of Biscay, Île-d'Ouessant, da gibt es Winds and Weather. Ich werde da kurz einen Absatz vorlesen, also nicht das Ganze, nur den Absatz, und zwar was eben Wind und Wetter betrifft. Und da steht: In the northern part of the Bay of Biscay and the northwest approaches to the English Channel, gales have been encountered in several instances with winds of hurricane velocity. This is particularly true of the open ocean, where gales of force 10 to 12 have been observed from practically all points of the compass during the winter months. Also, kurz zusammengefasst heißt das, also dass vor allem in den Wintermonaten Stürme mit den Windstärken 10 bis 12 aus allen Richtungen in diesem Seegebiet sozusagen, oder zumindest auf der Approach, also auf der Ankunft Richtung, wie soll man sagen, bei der Anreise Richtung Biscaya sozusagen beobachtet worden sind. Das steht also dort drinnen. Das bedeutet also, dass vor allem eben in den Wintermonaten, und das ist definitiv so, also in den Wintermonaten und in der Übergangszeit, das Wetter natürlich wie immer in Europa ist, ganz klar, also wie überall in Europa, wesentlich heftiger ist als natürlich in den Sommermonaten. Also eben Übergangszeit und Winter ist die heftige Zeit. In der Regel ist es so, dass es hierbei, also das, der Hauptauslöser für Stürme oder für unangenehme Stürme sind die Tiefdruckgebiete mit dem Tiefdruckgebiete Typ 5, ja, also Zugbahnen Typ 5, das sind also solche, die eben vom Nordatlantik kommen und dann Richtung Biscaya ziehen und anschließend eben in der Biscaya entsprechenden Wind verursachen und von dort dann natürlich weiterziehen. Die bleiben also nicht dort stehen, sondern ziehen dann natürlich irgendwann auch weiter. Und so nebenbei erwähnt, also die gehen dann eben Richtung Nordosten weiter, Richtung britische Inseln oder so. Oder es kann auch sein, dass diese speziellen Tiefdruckgebiete eben, die dort Richtung Biscaya unterwegs sind, dann weiterziehen über Spanien ins Mittelmeer. Und das sind also dieselben Tiefs, die dann im Mittelmeer sich öfters sehr unangenehm auswirken, dass sie sich dann noch einmal vertiefen, wenn sie also vom Atlantik kommen, Biscaya, dann über Spanien und ins sozusagen relativ gesehen warme Mittelmeerbecken eintreten, sich dann eben noch einmal vertiefen und dort entsprechend ihre Auswirkung zeigen. Aber das Mittelmeer ist hier nicht Thema. Ich bleibe also bei der Biscaya, also Zugbahn Typ 5 sind also solche, die eben dann aus dem Atlantik Richtung Biscaya ziehen, also relativ weit südlich, und dort entsprechenden Wind sozusagen verursachen. Das schauen wir uns dann später noch einmal etwas genauer an. Was haben wir noch? Strommäßig, also natürlich gibt es auch eine Strömung. Die Strömung ist aber eher, sage ich mal, jetzt nicht im Speziellen irgendwie, wie soll man sagen, also die Ströme sind sehr stark natürlich auch von Gezeitenströmen beeinflusst und so. Das heißt also im Wesentlichen, die Hauptstromrichtung kommt aus dem Golfstrom, der in die Bucht im Gegenuhrzeigersinn sozusagen sich auswirkt und dann natürlich aber auch je nach Windrichtung verstärkt oder verschwächt werden kann, aber eigentlich sozusagen nicht wirklich das Thema ist. Also der Strom ist jetzt im Speziellen in der Biskaya nicht das Thema. Wenn man sich die Windverteilung ansieht, also welche Windrichtungen sind sozusagen vorherrschend, da habe ich hier Meteo Blue von eine Beobachtung aus den letzten Jahrzehnten, eine Zusammenfassung. Ich habe den Link, habe ich dann online. Natürlich, was man hier auf jeden Fall sieht, ist, dass deutlich insgesamt im Jahresmittel sozusagen der Südwestwind vorherrscht. Also Windrichtungen Süd-Südwest, Südwest, West-Südwest, also sind eindeutig die vorherrschenden Windrichtungen. Und wenn man sich das dann im Detail aber nach Monaten ansieht, und das kann ich mir ebenfalls auf der NGA-Homepage kann ich mir das anschauen. Dort gibt es nämlich auch Pilot-Charts. Da ist die Frage, was ist denn eine Pilot-Chart? Also eine Pilot-Chart ist eine Übersichtskarte, eine große Übersichtskarte, die eben für die Routenplanung eigentlich gedacht ist, weil man weite Passagen fahren möchte, also zum Beispiel eben eine Ozeanüberquerung machen möchte. Dann kann man sich so eine Pilot-Chart zu Hilfe nehmen. In der Pilot-Chart sieht man natürlich Wasser und Land, ist ganz klar, von wo nach wo möchte man. Man hat dort auch Distanzen eingezeichnet, also in Form von Großkreis-Distanzen, da die ja bei solchen Passagen schon wichtig sind und man nicht einfach nur entlang eines Breitengrades fahren sollte, da man da unter Umständen doch etwas länger unterwegs ist. Was in diesen Pilot-Charts aber auf jeden Fall auch noch drinnen ist, ist viel mehr Information, nämlich da sind drinnen also eben Windrosen, die für die einzelnen Gebiete anzeigen, wie ist denn die Windhäufigkeit. Es ist dort eingezeichnet die gesamten Meeres, also die Oberflächenströmungen, die ebenfalls für solche Passagen natürlich interessant sein können, weil auch wenn der Strom nur 0,5 Knoten stark ist, mag es auf eine lange Distanz sehr wohl einen Unterschied machen, ob man mit oder gegen den Strom macht natürlich. Und das Ganze ist nach Monaten aufgeteilt. Das sind also Pilot-Charts und die kann man sich ebenfalls auf der NGA-Homepage downloaden, kann ich ebenfalls nur empfehlen. Also wie gesagt, das ist nur dann interessant, wenn man wirklich Passagen fährt, wenn man da nur Tagestouren vor der Küste herumschippert, ist das eher weniger interessant. Aber jetzt im Speziellen für die Recherche meines Biskaya-Podcasts habe ich mir natürlich jetzt auch die Pilot-Charts angeschaut. Und zwar auf der NGA-Homepage, wieder unter Publications, gibt es da den Punkt Atlas of Pilot Charts. Das wählt man aus und dort kann man dann den Nordatlantik und natürlich die anderen Seegebiete der Erde ebenfalls auswählen. Da nimmt man also den Nordatlantik und da kann man dann die einzelnen Pilot Charts pro Monat, das enthält also die statistischen Mittelwerte der letzten, ich weiß nicht wie viele Jahre jetzt sozusagen, oder Jahrzehnte, die man sich da ansehen kann. Ich habe mir hier jetzt zum Beispiel einmal den Juli herausgesucht. Das sieht man also, wenn man auf die Biskaya hineinzoomt, sind also schöne Karten, kann man ins Hineinzoomen, sind PDFs, also sehr hochauflösende Vektorgrafik. Und da kann man also eindeutig sehen, dass im Juli jetzt in und um die Biskaya hier die westlichen Winde dominieren. Ja, ist ganz klar, wir befinden uns, also wir in Europa und natürlich auch die Biskaya in der sogenannten Westdriftzone, also das ist die Klimazone, wo sozusagen die westlichen Winde eher vorherrschen und eben das gesamte Wettergeschehen eben aus dem Westen kommt, aus dem Westen und nach Osten zieht, so im Großen und Ganzen. Und die Windrose zeigt also ganz klar, dass hier die westlichen Winde vorherrschen, also das heißt von Südwest über West bis Nordwest sind also die vorherrschenden Windrichtungen. Und ich da ist ein Dreier, also ein 3% der Tage gibt es also Flaute, also das ist relativ wenig, an allen anderen Tagen ist es ein Wind und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit natürlich eben ein westlicher Wind, also Südwest bis Nordwest im Juli. Wenn ich dann mir dieselbe Pilotchart vom Jänner ansehe, also Jänner ist dann natürlich definitiv eher weniger der Monat, wo man sich in der Biskaya gerne befindet, wobei generell Jänner nicht der Monat ist, wo man sich mit einer Segeljacht am Atlantik bzw. am Nordatlantik im Speziellen befindet oder befinden möchte. Da sieht die Seerose, die Windrose, Verzeihung, ganz ähnlich aus, nur hier ist ganz deutlich auf jeden Fall der Südwestwind, also West und Südwest auf jeden Fall vorherrschend und die Sturmwahrscheinlichkeit, also das heißt Windstärke 9 und höher in diesem Fall jetzt, liegt in der Biskaya jetzt, also da liegt genau die Grenzlinie drinnen, die kann man auch in diesen Pilotcharts sehen, liegt bei 20%. Also 20% ist schon relativ hoch. Also Jänner ist sozusagen nicht der Monat der Wahl, um mit einer kleinen Segeljacht über die Biskaya zu fahren. Würde ich jetzt einmal persönlich so sehen. Im Sommermonaten schaut das Ganze natürlich ganz anders aus. Ja, woher kommt jetzt denn der Mythos, ist die Biskaya tatsächlich so gefährlich, wenn man sich nämlich die Pilotchart für die anderen Seegebiete ansieht, dann sehen die natürlich auch dort ganz ähnlich aus. Es ist also jetzt nicht so, dass im Speziellen hier der Wind in der Biskaya verglichen mit den benachbarten Regionen hier jetzt so ungewöhnlich stark oder sonst irgendwie wäre. Es ist also nicht anders. Da gibt es also verschiedene Ursachen dafür. Und eine Ursache ist natürlich auf jeden Fall, dass dieser Biskaya-Mythos, den gibt es ja nicht nur erst seit den letzten Wochen oder Monaten oder Jahren, sondern das ist ja ein jahrhundertealter Mythos in Wahrheit, beziehungsweise eine, wie soll man sagen, eine Seefahrerlegende, dass die Biskaya so gefährlich ist. Und da muss man aber in Betracht ziehen, dass sie damals vor Jahrhunderten ja nicht mit, sag ich mal, modernen Segeljachten unterwegs waren, sondern mit Rahseglern. Und Rahsegler, um es auf den Punkt zu bringen, sind aerodynamische Katastrophen. Das heißt, genau genommen, ein Rahsegler hat keine aerodynamischen Effekte, beziehungsweise benutzt durch die Art der Segel keine aerodynamischen Effekte, wie das eine moderne Segeljacht mit längs angebrachten Segeln sehr wohl tut. Und das hat zur Folge, dass ein Rahsegler ja keine Höhe zum Wind machen kann, sondern maximal auf halbem Wind fahren kann. Also das heißt sozusagen parallel zum Wind im Best Case oder weg vom Wind. Ja, also der Wind muss also immer von hinten kommen. Gegen den Wind kann er also nicht segeln, keine Höhe gewinnen. Und die Biskaya ist also eine nach Westen hin offene Bucht. Im Osten ist das Land. Und wenn man jetzt mit so einem Rahsegler in der Biskaya ist und man kommt nach statistischer Wahrscheinlichkeit sehr gerne eben in den Westwind oder in einen westlichen Wind, dann hat das ganz klar zur Folge, dass das Schiff natürlich in dieser Bucht gefangen ist und hier nicht mehr herauskommt, weil er kann nicht höher gewinnen, er kann nicht gegen den Wind fahren. Das heißt, er wird über kurz oder lang, wenn der Sturm lang genug dauert, irgendwann einmal an der Küste von Frankreich oder von Spanien ankommen. Ob gewollt oder ungewollt, er wird dort definitiv auf jeden Fall ankommen. Im Speziellen möchte ich mir jetzt hier einmal die Wetterkarte ansehen vom 7.06.2019. Das war also der Tag des Unglücks, das ich hier zu Beginn erwähnt habe. Und da schauen wir uns jetzt einmal diese Wetterkarte an. Ich werde das für alle Zuhörer ganz kurz beschreiben, wie das aussieht. Es ist also eine sehr eindeutige Wettersituation. Ich habe hier vor mir die Bodendruckkarte des DWD, also des Deutschen Wetterdienstes. Die Karte findet man also auf www.wetterzentrale.de. Da kann man oben, geht man auf Archiv, oben im Menü auf Archiv, und da geht ein Menü auf und da gibt es das Menü DWD, und da kann man auf der linken Seite kann man sich dann das Datum und die Uhrzeit auswählen. Und wie gesagt, ich habe hier vor mir die Karte vom 7. Juni, 7.06.2019 um 0 Uhr UTC. Und was man hier sehen kann, ist, dass genau mitten in der Biskaya liegt also hier ein Tiefdrucksystem, dessen Kern exakt in der Mitte von der Biskaya liegt, mit einem Kerndruck von 995 Hektopascal. Östlich davon, also vor der Küste von Frankreich, befindet sich hier eine Front, eine bereits okkultierte Front, die sich dann nach Süden über Spanien und dann als Kaltfront weiter wieder auf den Atlantik Richtung Kanarische Inseln sozusagen zieht, bis hin sozusagen diese Luftmassengrenze zieht sich dann in einem Bogen bis zu den Azoren hin. Etwas westlich von den Azoren kann man hier auch ein Hochdruckgebiet sehen. Das berühmte Azorenhoch ist das mit einem Kerndruck von über 10,30 Hektopascal. Und das heißt sozusagen genau westlich von diesem Tief über der Biscaya mitten am Atlantik. Also wir reden hier von sicher 1000 Seemeilen entfernt, ist also der Kern des Hochdruckgebiets. Das bedeutet aber, wenn man sich also vorstellt, dass diese Druckgebilde ja wie Zahnräder sozusagen arbeiten. Man weiß ja, im Tiefdruckgebiet sozusagen weht der Wind gegen den Uhrzeigersinn, im Hochdruckgebiet im Uhrzeigersinn. Wenn man sich das jetzt vorstellt, also links ist das, also links heißt westlich, ist also das Hochdruckgebiet, dreht sich im Uhrzeigersinn, und östlich, also rechts, ist das Tiefdruckgebiet, dreht sich gegen den Uhrzeigersinn, und arbeiten die also wie Zahnräder, und dazwischen wird also Luft aus dem Norden in den Süden transportiert. Das heißt im Speziellen natürlich kalte Luft aus dem Norden, das ist also Luft, die von Island, von Grönland heruntertransportiert wird und dann Richtung Spanien, über Spanien ins Mittelmeer natürlich eintritt, zum einen, aber natürlich auch nach Norden wieder über Frankreich, über die Küste von Frankreich, und das hier sozusagen jetzt der Energie liefert, auch für diese Front, die hier eingezeichnet ist. Im Speziellen, wenn man da jetzt, ich komme jetzt wieder auf die Biscaya zurück, man hat also im Kern der Biscaya, also in der Mitte, hat man genau den Kern des Tiefdruckgebietes, und wenn man sich jetzt in die Windrichtungen so vorstellt, also gegen den Uhrzeigersinn, das heißt, man hat also in der Biscaya bzw. im südlichen Teil der Biscaya hier ganz eindeutig die südliche bis westliche Winde, also ich sage jetzt mal in diesem speziellen Fall, je nachdem wo man sich befindet, Südost bis Südwest auf jeden Fall und dann West Richtung Kap Finisterre sozusagen. Also diese Westwinde, die eindeutig in die Biscaya hineinwehen, und das Ganze geht natürlich jetzt nicht nur in der Biscaya, wenn man jetzt da hinauszoomt, dann geht das Ganze natürlich, also diese westlichen Winde, auch bis in den Atlantik hinaus, und zwar weitreichend bis in den Atlantik heraus. Und das hat natürlich jetzt zur Folge, dass dieser Wind, der Wind ist ja nie das Problem an sich, sondern der Wind verursacht ja bekanntlicherweise auch Wellen, und in Wahrheit ist es meistens so, dass ja die Wellen das Problem verursachen, vor allem für die kleinen Boote, und nicht in Wahrheit der Wind. Wäre das Meer flach und man hätte nur den Wind, dann wäre das Ganze ja wesentlich weniger problematisch, als wenn man eben die Wellen auch dazu nimmt. Man kann sich im Vergleich dazu jetzt auch noch eine 500 Hektopascal Karte anschauen. Das ist also eine Druckkarte aus der Höhe, und zwar auf der gleichen Webseite kann man sich ebenfalls unter Archiv zum Beispiel die GFS-Analyse anschauen, also wetterzentrale.de, dann Archiv, GFS-Analyse, 7.6. um 0 Uhr UTC auswählen. Und hier sieht man also für die Höhenkarte ein ganz ähnliches Bild. Man hat also hier einen niedrigen Druck, der ist grün eingezeichnet, der hier von der Biscaya hinauf über Schottland bis nach Island sozusagen reicht. Und das bedeutet im Wesentlichen jetzt auch, dass in der Höhe hier besonders viel kalte Luft eben von Island entlang von dieser grünen Linie direkt über den Atlantik Richtung Spanien transportiert wird und sich dort eben aufgrund der Island dann nach Westen und wieder nach Norden krümmt, was eben die Front und das Tiefdruckgebiet sozusagen anheizt und dem Ganzen Energie gibt. Ja. Und sich dadurch eben dann in diesen Phänomenen sozusagen äußert, die man als Segler eben in der Regel nicht besonders gerne hat. Das ist eben nicht nur viel Wind, sondern in Umständen eben auch Böigkeit, Gewitter und Regenschauer und so weiter. Und in dem speziellen Fall, dass wir den offenen Atlantik haben, eben jetzt auch Wellen, die eben aus dem Westen kommen und eben in diese Biscaya-Bucht hier hinein wehen. Das alleine macht die Biscaya aber noch nicht so gefährlich. Hier müssen wir etwas weiter schauen. Schauen wir uns mal die Wassertiefen an, und das ist eben ein wesentlicher Teil, den man bei der Biscaya berücksichtigen muss oder sollte, oder nicht nur bei der Biscaya, sondern generell bei der Passagenplanung, überhaupt dann, wenn es in Ozeane geht. ist, dass man die Wassertiefe nicht außer Acht lassen sollte. Es ist so, dass das sogenannte Continental Shelf, also die Grenze zur Kontinentalplatte, zum europäischen Festland sozusagen, sich unter Wasser ja befindet und nicht direkt an der Küste beginnt, sondern etwas weiter draußen. Und zwar im Speziellen im Fall der Biscaya ist das ca. 50 bis 70 Meilen vor der französischen Küste. Man kann das sehr gut sehen auf einer Satellitenkarte, wenn man zum Beispiel auf Google Maps geht und sich die Biscaya ansieht, und da kann man dann links unten auf Google Maps kann man auf das Satellitenbild umschalten. Da sieht man also sehr schön optisch eindrucksvoll, wie also sozusagen hier die Kante, der Sprung ist, wo also das Festland unter Anführungszeichen, also der Kontinent beginnt. Natürlich kann man das auch auf einer Seekarte sehen. Man kann zum Beispiel auf Navionics kann man sich im Online-Viewer Karten, also im Seekarten-Online-Viewer, wo die Wassertiefen eingezeichnet sind, kann man sich das ebenfalls ansehen. Da sieht man die tiefen Linien, und zwar eben bei 50 bis 70 Meilen vor der französischen Küste, also westlich der französischen Küste sozusagen, hier plötzlich der Sprung von Wassertiefen, die über 4000 Meter sind, auf plötzlich unter 200 Meter springen und dann kontinuierlich Richtung Küste immer seichter werden. Die 100 Meter Wasserlinie befindet sich dann circa 40 Seemeilen vor der französischen Küste und ist eben kontinuierlich immer seichter werdend. Und jetzt stellt sich die Frage, naja, 100 Meter Wassertiefe, 200 Meter Wassertiefe oder so weiter, ist das gefährlich? Ja, das kann sehr wohl gefährlich werden. Und zwar ist es so, dass die Welle ja nicht nur an der Oberfläche stattfindet, sondern die Welle in die Tiefe sozusagen hinuntergeht. Und zwar in etwa kann man sagen, dass die Tiefe, also die Wassertiefe, die so eine Welle hinunterreicht, ungefähr die halbe Wellenlänge entspricht. Ja, also eine halbe Wellenlänge, das heißt, wenn man eine Wellenlänge haben von 10 Meter, dann reicht diese Welle 5 Meter hinunter sozusagen. Und wenn jetzt da das Wasser seichter eben ist, als eben diese Tiefe, die eben die Welle hinunterreicht, dann spricht man von einer sogenannten Grundsee. Das heißt also, wenn die Welle eben aus dem Meer sozusagen herauskommt, das heißt, die Welle möchte ja über den Boden rollen, dann kann man sich vorstellen wie ein Autoreifen, der dann eben über den Boden rollt, und wenn ein Berg kommt, dann rollt er mit nach oben und wird also höher sozusagen. Das ist bei der Welle ebenfalls so, die Welle kommt also aus dem Wasser heraus, und das ist der Grund zum Beispiel, warum sich ja am Strand, was man kennt, die Wellen brechen. Das ist deswegen eben, weil die Energie der Welle ja im Wasser drinnen ist und die Welle dann mehr oder weniger auf den Strand herausrollen möchte und dadurch immer höher wird und irgendwann die Energie heraus und so viel ist, dass das Wasser und die Oberflächenspannung und alles die Welle nicht mehr zusammenhalten kann und sie dann eben bricht und zerfällt sozusagen. Das ist der Effekt, der da stattfindet. Naja, dann stellt sich natürlich die Frage, naja, und ist 100 Meter jetzt definitiv gefährlich oder ist 50 Meter gefährlich? Dann kann man nur sagen, ja, das kann gefährlich werden, und zwar, wenn man jetzt da betrachtet, nicht Wellen mit 10 Meter Wellenlänge, was ich gesagt habe, sondern dass so typische Ozeanwellen, also, und wir sprechen hier von einem Ozean, nämlich vom Atlantischen Ozean, der ist ziemlich groß, ich sage mal, typische Ozeanwellen haben eine Wellenlänge von ca. 50 bis 150 Meter. Da sprechen wir von normalen Ozeanwellen und noch nicht von Schwerwettersituationen, wo das natürlich noch größer werden kann. Das heißt, wenn ich von ganz normalen, typischen Ozeanwellen, die so im Schnitt entstehen, eben 50 bis 150 Meter lang sind, bedeutet das, sie reichen in der Tiefe von 25 bis 75 Meter hinunter. Also 75 ist die Hälfte von 150. Das bedeutet also, wenn jetzt die Wassertiefe seichter als 75 Meter hat, dann hat das zur Folge, dass die Welle aus dem Meer sozusagen herauskommt. Bedeutet, sie wird dann irgendwann einmal brechen. Wellen werden höher und steiler, umso seichter sozusagen das Wasser kommt, umso seichter das Wasser wird. Und wenn man sich also jetzt in eine Sturmsituation vorstellt, dann können diese Wellen natürlich insgesamt größer und damit auch länger werden. Ja, also kann in so Schwerwettersituationen, kann die Wellenlänge, wenn die Wellen größer werden, wird auch die Wellenlänge höher, länger. Das heißt, können also durchaus 200 Meter auch sein. Und dann ist also die Wassertiefe dort eben definitiv zu seicht. Und das führt eben dazu, dass nicht nur der Wind, wenn man so näher man also an die französische Küste kommt, nicht nur der Wind hier jetzt ein unangenehmes unter Anführungszeichen, aber dass eben vor allem die Welle und die Ursache für die Kenterung des Schiffes, was ich hier ganz eingangs gesagt habe, also des Rettungsmotorschiffes, eben durch eine brechende Welle mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit verursacht wurde. Und die Wellen brechen eben deshalb, weil sie sehr lange Wellen sind, sehr große Wellen und die aufgrund der seichten Gewässer vor der französischen Küste eben dann brechen und verheerende Folgen haben. Und ja, diese Wassertiefe, diese seichten Wassertiefen haben also verheerende Auswirkungen auf die Wellen. Es gibt auch andere Seegebiete, die aus diesem Grund sehr gefürchtet sind. Also zum Beispiel die Denmark Strait, die Straße von Dänemark, das ist die Straße zwischen Grönland und Island, ist extrem gefürchtet, unter anderem, weil dort eben auch eine unter Anführungszeichen seichte Stelle ist, wo eben die Wassertiefe hier auf 100, 150 Meter absinkt. Und im ersten Moment möchte man meinen, ja, das ist tief genug, ja, das ist insofern tief genug, dass man dort sicher keine Grundberührung haben wird, aber die Wellen können hier sich durchaus sehr gefährlich auswirken. Ja, was sind jetzt denn die Gefahren, noch einmal zusammengefasst? Die Gefahren in der Biscaya sind zum einen die Westwinde, die also stetigen Westwinde, die natürlich entsprechend auch die Wellen in derselben Richtung dann verursachen, also starke Westwinde, die hier verursacht werden können. Statistisch betrachtet eben jetzt, ich habe da die Grafiken, ich werde das verlinken, also im Sommer, Juni, Juli, sage ich mal an 1-2% der Tage, beziehungsweise der Zeit von Windstärken von 9 oder darüber. Dann hat man besonders gefährlich eben diese höher werdenden Wellen, das heißt eben aufgrund der Sache, dass hier das Continental Shelf, also die Kontinentalplatte mitten in der Biscaya beginnt und dann das Meer kontinuierlich seichter wird Richtung französische Küste und dadurch die Wellen immer schlimmer werden. Eigentlich umso näher man zur Küste kommt, umso gefährlicher werden eben die Wellen. Man befindet sich dann im Zusammenhang mit den Westwinden hier eben in einer sogenannten Legerwall-Situation, aber die Häfen können eben durch diese Wellen unter Umständen unzugänglich werden. Also es kann unter Umständen sehr gefährlich sein oder die falsche Entscheidung sein, sich in so einer Schwerwettersituation Richtung französische Küste zu begeben, um in der Hoffnung einen Hafen zu finden und einen Hafen anlaufen zu können. Es gibt hier sehr eindrucksvolle Videos auf YouTube, die man sich ansehen kann, wo also der Hafen-Approach, also die Hafenansteuerung sozusagen dann zum Verhängnis wird, weil die Wellen, die Yachten dann kentern oder an die Küste schmeißen oder so, eben weil eben das Wasser noch seichter wird und die Wellen dadurch noch größer werden. Ja, was hat man noch? Man hat unter Umständen Nebel, also das sind ebenfalls Gefahren, es können also immer wieder Nebel entstehen in der Biscaya, die also bei Ostwinden zum Beispiel, die halt ja Nebel die Sicht gewaltig beeinträchtigen. Dann hat man natürlich die Gefahr, dass eine Menge Fischerboote ebenfalls unterwegs sind. Ja, es wird also viel gefischt in der Biscaya. Und was man nicht unterschätzen darf, sind eine Menge Frachtschiffe und natürlich andere Schiffe, also sprich andere Schiffe und Yachten natürlich, die sich ebenfalls dort befinden. Ja. Also die Route, wenn man sich das anschaut, zum Beispiel auf Vesselfinder, wo man die ganzen AIS-Signale der Boote sehen kann, sieht man also, dass genau die Biscaya, die kürzeste Distanz von der Ile de Wesson bis zum Cap Finisterre, eben eine gewaltige Frachtschiffroute ist, klarerweise, weil es die kürzeste Distanz ist, wenn man die Biscaya sozusagen überqueren möchte und die großen Frachtschiffe natürlich dort fahren. Ja, welche Optionen hat man nun, um die Biscaya tatsächlich zu überqueren? Meiner Meinung nach gibt es genau zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist also möglichst weit draußen zu fahren. Das bedeutet also genau diese Frachtschiffroute, sage ich jetzt mal, oder noch weiter draußen, das heißt eben direkt von Île-de-Wesson bis Cap Finisterre, aber mit einem weiten Abstand, also durchaus weiter draußen, umso weiter draußen, umso besser. Diese Option ist deshalb sozusagen meiner Meinung nach auf jeden Fall definitiv eine ernstzunehmende Option, und zwar schlicht und einfach deshalb, weil man A, nicht in diese Flachwassersituation kommt. Man befindet sich dort also mitten am Atlantik, da ist das Wasser tief genug, also wir reden hier von mehreren tausend Metern, ist also definitiv kein Thema. Und der zweite Vorteil dieser Route ist, man hat also, bis man in die Legerwahlsituation kommt, sehr viel Zeit, sage ich mal. Man ist hier doch weit draußen und hat hier doch ein paar hundert Meilen. Und man hat eben die Möglichkeit, in andere Richtungen auch zu fahren. Ich kann also nicht nur in die Bucht hineinfahren, ich kann ja nach Norden, je nachdem wie sich der Wind dreht, nach Norden ebenfalls ausweichen, also Richtung Atlantik, was wahrscheinlich die bessere Wahl ist, nicht in die Bucht hineinzufahren, sondern nach außen zu fahren, sollte man in die Schwerwettersituation kommen. Denn die goldene Regel beim Schwerwettersegeln ist auf jeden Fall, das Schiff weg vom Land zu halten. Ja, egal wo auch immer man hinfährt, weit weg vom Land ist man immer besser dran als in der Nähe vom Land. Ja. Denn in der Schwerwettersituation eine, egal Bucht oder Hafen, anzusteuern, oft die schlechtere Wahl ist, als das Wetter draußen abzuwettern. Und das muss einem auch bewusst sein, das Wetter geht wieder mal vorbei. Ja, jeder Sturm hat auch sein Ende gehabt. Das heißt, es ist generell günstiger, draußen abzuwettern, sofern man in so eine Situation kommt natürlich. Die Voraussetzung für eine derartige Passage, also wie gesagt, ich habe es eingangs schon gerechnet, das ist also eine Passage, die dauert bestimmt, also je nachdem natürlich, mit was für einer Yacht man unterwegs ist, aber die Passage dauert auf jeden Fall 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage, je nachdem, wie weit man draußen ist, aber ich würde mal sagen 3 bis 4 Tage, sagen wir 4 Tage. Diese Situation ist aber eine echte Blauwasserpassage. Das heißt, man sollte das nicht auf die leichte Schulter nehmen und sagen, okay, wir fahren jetzt da ganz draußen. Es erfordert sehr wohl, dass das Schiff entsprechend ausgestattet ist für diese Blauwasserpassage natürlich, mit allen Sicherheitseinrichtungen und sonstigen Vorkehrungen, die da dazugehören. Die Yacht muss dafür geeignet sein. Und nicht nur die Yacht, es sollte auch die Crew dafür geeignet sein. Man muss also darauf eingestellt sein, dass man hier mitten am Atlantik sich befindet für mehrere Tage und sollte fachlich und mental und körperlich natürlich entsprechend auch in der Lage sein und vorbereitet sein auf so eine Passage. Und wenn man das nicht ist, dann kommt natürlich die Option 2 zu tragen, und die Option 2 ist halt die klassische Bummlerroute, sage ich jetzt mal, dass man ganz einfach ganz drinnen fährt und sich von einem Hafen zum anderen, ich sag mal Hafenhopping, einfach weiter tastet und die französische Küste nach Süden und dann die spanische Küste nach Westen weiterfährt und sich hier einfach weiter tastet. Dann kann man sich auch regelmäßig einen täglichen Wetterbericht holen, und eben dann, sollte das Wetter mal schlechter sein, bleibt man halt ein paar Tage in einem Hafen und dann fährt man einfach wieder weiter. Ja, und das war auch schon das Stichwort. Das Wichtigste ist, vor allem für die weit draußen Passage, die direkte Überquerung, was ich gesagt habe, dass man einen anständigen Wetterbericht hat, beziehungsweise sich auch regelmäßig Updates holt und diese Passage nicht leichtfertig unternimmt, also sozusagen, juhu, heute blaues Wetter, also fahren wir. Das wäre definitiv die falsche Entscheidung, aber jeder, der so etwas ernst nimmt, weiß das eh. Also das Wetter ausreichend beobachten und sich ausreichende Forecasts für die nächsten Tage zu holen, wie denn das Wetter sein wird, damit man diese Passage also auch gut übersteht. Und zum Glück ist die Wettervorhersage, hat ja heute eine ganz andere Qualität. Man muss also eben nicht wie Kolumbus damals aufbrechen mit, naja, das Wetter schaut gut aus, und im Hintergrund hat man dann noch alle möglichen Wahrsager und Schamanen, die sozusagen irgendetwas, ja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, es gibt hochqualitative Wettervorhersagen heutzutage. Da hat man mehrere Möglichkeiten. Also zum einen gibt es einmal die klassische Wettervorhersage für den aktuellen Tag, für die nächsten 24 Stunden, beziehungsweise eben die nächsten drei, vier, fünf Tage. Also man sollte für eine derartige Überquerung auf jeden Fall das Wetter, eine Stabilität des Wetters über mehrere Tage beobachten und dann auf jeden Fall, sage ich mal, einen 5-Tages-Wetter-Forecast haben, der passt, um diese Überquerung anzugehen. Die Biscaya gehört in die Mid-Area 2, Mid-Area 2, und dafür ist sozusagen Frankreich zuständig. Und Frankreich sendet natürlich auf UKW, ist ganz klar. Ihren Wetterbericht kann man aber natürlich auch mittels Navtex empfangen bzw. online auch lesen, einen französischen Wetterbericht. Also die Links, wo man das findet, habe ich dann natürlich auch in den Shownotes drinnen auf weather.gmdss.org. Dort findet man sämtliche Navtex-Meldungen und die eben immer die 24-Stunden-Wetterberichte, in dem Fall auch eben von Meteo France. Und interessant in diesem Fall sind eben für die Biscaya, die Mid-Area 2 ist wie alle Seegebiete eben in bestimmte Gebiete unterteilt. Und da wäre jetzt wichtig für Biscaya Forecast Seegebiet Romeo, Chacot, Pasen, Finisterre und dann in der Biscaya Iroas, Jeu, Rochebonne und Cantabrico. Also das sind die, so heißen die Seegebiete. Wenn man sich das ansieht, dann sieht man das eh. Also Pasen, Finisterre, Iroas, Jeu, Rochebonne und Cantabrico. Und dann weiter im Westen sind das die Gebiete Romeo, Charcot, Faraday und Altair. Und da kriegt man also diesen Wetterbericht, da kann man sich also ansehen, wie gesagt, Funk oder Navtex oder online auf weathergmdss.org. Dann ich persönlich, ich habe ja schon da zum Thema Wetter, habe ich ja schon mehrere Podcasts gewidmet. Ich persönlich verwende immer drei Arten von Wetteranalysen, um meinen persönlichen Wetterbericht zu machen. Das ist zum einen eben ein professioneller Wetterbericht, so wie ich es gerade gesagt habe. Dann eine Bodenanalysekarte und dann drittens entsprechend mit einem Grip Viewer sich die Grip-Daten anzuschauen. Was jetzt die Analysekarten betrifft, würde ich persönlich jetzt eben für den Atlantik und für die Biscaya im Speziellen und eben die Westküste von Europa die Analysekarten vom Ocean Prediction Center verwenden. Kann man unter ocean.weather.gov kann man sich Atlantik-Analysekarten ansehen. Analysekarten sind eben Bodendruckkarten, die von einem Meteorologen bearbeitet worden sind und mit entsprechenden Informationen versehen wurden. Man kann natürlich genauso gut auch die Karte vom DWD verwenden. Die findet man zum Beispiel, wie ich vorher erwähnt habe, schon auf wetterzentrale.de, dann auf Topkarten im Menü gehen, Bodenkarte und links dann DWD auswählen. Ja, und dann dritte Quelle sind natürlich GripViewer. GripViewer sind eben, ich habe dazu schon mal einen eigenen Podcast gewidmet, vielleicht werde ich das Thema noch einmal aufgreifen. Der Podcast war Wettervorhersagen, Modelle und Apps, hat er geheißen, vom 1. Dezember 2018, das war der Podcast Nummer 3, wo ich ein bisschen auf diese Wetter-Apps und so weiter eingegangen bin. Das sind alles GripViewer. Wichtig bei den GripViewern meiner Meinung nach ist, dass man hier nicht einfach blind irgendeinen GripViewer verwendet und dann halt das einfach blind nimmt, sondern sehr wohl versteht, was man hier für Daten sieht. Und im Speziellen möchte ich hier auf das Wettermodell spreche ich hier das Wettermodell, das verwendete an. Es gibt ja verschiedene Wettermodelle. Leider sind viele Wettermodelle nicht frei. Da haben uns die Amis ganz klar den Schritt sozusagen einen Schritt voraus, wie sehr oft. Das GFS-Modell der Amerikaner ist ein freies Modell, ist aber definitiv also nicht jetzt das beste Modell, ganz im Gegenteil. Es gibt viel bessere Modelle, die Meteorologen haben, lassen kein gutes Haar am GFS-Modell. Ich persönlich verwende immer das ECMWF, das ist das europäische Wettermodell, also wenn von europäischen Wettermodell die Rede ist, immer vom ECMWF die Rede, was ein sehr gutes Modell ist, und dieses Modell gibt es ebenfalls zumindest teilweise frei in den GripViewern. Also darauf würde ich Wert legen, dass der GripViewer auf jeden Fall ECMWF Karten Daten anzeigt. Wer online jetzt schauen kann, also zum Beispiel Windy kennt jeder, also Windy ist ein Online-Viewer, den kann ich natürlich mitten in der Biscaya dort nicht verwenden, weil ich dort keinen Empfang mehr habe, da brauche ich dann einen Offline-GripViewer. Aber wer jetzt online schauen will, also auf windy.com kann man sich eben das ansehen. Gibt es eine Vorhersage für die nächsten 7 Tage. Wie gesagt, 7-Tages-Vorhersagen sind aber sehr mit Vorsicht zu genießen. Und da kann man rechts unten kann man das Wettermodell auswählen und ich würde eben das europäische Modell in jedem Fall verwenden. Ja, und was man natürlich, wenn man sich nicht sicher ist, auch in Anspruch nehmen kann, was ich jedem empfehlen kann, ist sogenanntes professionelles Wetterrouting. Es gibt also Firmen, die speziell darauf spezialisiert sind, ein Wetterrouting bzw. persönliche Wetterservices anzubieten. Das kostet natürlich ein bisschen was, aber man bekommt dann eben eine tatsächlich professionelle Vorhersage, die von Meteorologen erstellt werden, nach unter Berücksichtigung aller Kriterien, die ihnen halt zur Verfügung stehen. Ein Wetterrouting gibt es zum Beispiel eben von der wetterwelt.de. Das ist eine Firma, die meisten werden wahrscheinlich den Menno Schrader kennen, er ist der Geschäftsführer von wetterwelt.de. Dort angestellt ist auch Sebastian Wache, den werden die meisten aus dem Facebook kennen, also die im Facebook in den Segelforen aktiv sind, die können immer wieder Beiträge von Sebastian Wache sehen. Ebenfalls ein Meteorologe der Wetterwelt und dort kann man also professionelles Wetterrouting in Anspruch nehmen, da ruft man also an und schreibt eine E-Mail, ich würde gerne die Biskaya überqueren, ungefähr zu diesem und jenem Zeitpunkt. Man bekommt dann hier eine Beratung und eben eine ausführliche Analyse und so weiter. Das kostet natürlich was, aber da kann man sich dann vermutlich, wenn man seinen eigenen Wetterkünsten nicht traut, gegen ein gewisses Entgelt natürlich hier eine professionelle, persönliche Wettervorhersage machen lassen. Und ich kann nur sagen, ich glaube, es ist ein gut investiertes Geld im Vergleich dazu, was passieren kann, wenn man hier also nicht so geübt ist, beziehungsweise eben im schlimmsten Fall sein Schiff und die Mannschaft versenkt. Ja, also professionelles Wetterrouting in Anspruch nehmen, zum Beispiel wetterwelt.de, Menno Schrader und Sebastian Wache und das ganze Team natürlich. Dann bin ich hier mit meinem Podcast auch wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, ich konnte ein wenig Licht auf die Biskaya werfen und die Gefahren der Biskaya etwas beleuchten. Wer mir eine Nachricht hinterlassen möchte, ich freue mich natürlich immer, da kann das auf freeskippers.at tun, meine Homepage ist das, beziehungsweise dort findet ihr auch die Links unter diesem Podcast zu den Dingen, die ich hier erwähnt habe. Oder schaut auf meiner Facebook-Seite vorbei, facebook.com/bhsailor. Da könnt ihr natürlich auch gerne was posten oder einen Kommentar hinterlassen. Oder ganz klassischerweise per E-Mail an bernhard@freeskippers.at. Ja, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft. Viertein.